SBS in deutscher Sprache.
Ja, erstmal hallo, liebe Barbara.
Hallo, Trudi.
Ja, in der letzten Woche sprachen wir ja schon über eine Science-Fiction-ähnliche Geschichte, künstliche Inseln. Heute geht's weiter in der gleichen Ader. Heute geht's um Obst und Gemüse aus der Antarktis, auf dem höchstgelegenen, trockensten, kältesten und windigsten Kontinent der Erde. Wirklich Science-Fiction-ähnlich. Im Winter sind dort die Temperaturen auf fast minus 50 Grad gesunken in der Geschichte, wie man sie aufgezeichnet hat. Und der gesamte Kontinent ist über 6 Monate hinweg in völlige Dunkelheit getaucht. Erzählst du uns da nicht irgendeinen Quatsch, Barbara?
Nein, Trudi, ich erzähle euch keinen Quatsch. Die Idee hört sich verrückt an. Doch, es ist deutschen Forschern des Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Bremen gelungen, all dieses Obst und Gemüse anzubauen. Und die ernten also im Moment aus einem Gewächshaus, also ich muss das gleich vorab sagen, aus einem Gewächshaus, nicht irgendwie in der Antarktis selbst, aber einem Gewächshaus in der Antarktis, ernten sie pro Woche im Schnitt 740 Gramm Tomaten, 1,8 Kilogramm Gurken und 400 Gramm Kohlrabi. Dann wohl noch verschiedene Kräuter, Salate und Radieschen. Und der Projektleiter Daniel Schubert hat gesagt, besonders gut gedeihen Gurken. Was aber ein bisschen anspruchsvoller ist und nicht so gut funktioniert, sind Paprika und Erdbeeren. Ich bin jetzt informiert.
Ja, das hört sich auch so an, aber zum Export reicht das nicht. Das ist genug für eine große Familie, ne?
Ja, nun, das ist für die Forscher natürlich auch der Antarktis.
Ja. Aber ist schon was Besonderes, dass man da überhaupt was anbauen kann. Ist es denn einfacher als gedacht dann im Endeffekt, etwas in der Antarktis oder in so einem kalten Klima zu züchten?
Nein, also einfach ist das nicht, würde ich mal sagen. Selbst das Gurkenzüchten ist nicht wirklich einfach. Es ist schon eine ganz schön aufwendige Angelegenheit, wenn man das nachliest und hört, was die Forscher da an Arbeit reinstecken. Zuständig ist der Paul Zabel dort, also der kümmert sich wohl Vollzeit um dieses Gewächshaus. Und der sagt, dass er die eine Hälfte seiner Zeit mit Aussaat, Pflanzenpflege und Ernte beschäftigt ist und die andere Hälfte muss es sich rein um die technischen Systeme im Gewächshaus kümmern und natürlich um die ganzen Experimente, die er da immer noch im Moment ausführt.
Ja, sicher alles ganz hochtechnisch. Wie kann man sich das Gewächshaus denn dann vorstellen? Voller Röhren.
Das ist tatsächlich komplex. Mhm. Das ist insgesamt 13 Quadratmeter groß, also, oder hat 13 Quadratmeter Anbaufläche, so muss ich sagen, es ist größer, aber es hat eine Anbaufläche von 13 Quadratmetern und arbeitet mit einer neuen Technik namens Aeroponik. Und das bedeutet, dass die Pflanzen ohne Erde in einem sterilen Umfeld gezüchtet werden. Mhm. Und ein Computer steuert dann, zu welchen Zeiten die Pflanzen mit einem Wasser-Nährstoff-Gemisch besprüht werden.
Ach, und die Blätter
ja auch,
und so.
Ja, weil ja im Winter ist ja, wie wir gesagt haben, permanent Dunkelheit. Ja.
Ah, ja.
Der Dunkelheit. Mhm. Das heißt, es wird auch der Tag-Nacht-Rhythmus künstlich gesteuert. Und damit die besser wachsen, herrscht jetzt 16 Stunden lang Tag und 8 Stunden lang nur Nacht.
Da kann ja nichts schief gehen.
Naja, da geht durchaus auch mal was schief, weil dieses Gewächshaus ist wohl 400 Meter von der deutschen Neumayer-Station 3 entfernt in der Antarktis. Und das bedeutet, die 400 Meter muss man ja zu Fuß irgendwie zurücklegen oder mit dem Schneemobil. Und wenn das Wetter jetzt dann natürlich schlecht ist, dann kann man ja nicht ins Gewächshaus. Ja?
Dann gibt es keinen Salat am Abend für die
dann
Forscher.
Dann gibt es keinen Salat am Abend. Und das ist wohl Mitte Juni ist das wohl zuletzt mal passiert. Da hat es wohl mehrere Tage lang gestürmt. Und in der Zeit musste dann das Gewächshaus über 3 Tage lang von Bremen aus gesteuert und überwacht werden.
Oh, und das
genau,
geht.
Weil am Bremer DLR-Institut für Raumfahrtsysteme, da ist wohl das Kontrollzentrum des Antarktis-Gewächshauses eingerichtet. Und von dort aus können die Forscher das eben steuern oder per Videokonferenz mit Paul Zabel auch mal sprechen vor Ort. Die bekommen dann Bilder und technische Daten geliefert und haben das eigentlich ganz gut im Griff von Bremen aus.
Ja, nur pflücken können sie die Gemüse da nicht.
Nee, ernten musste man noch Paul Zabel.
Und warum betreibt man überhaupt so einen Aufwand? Das muss ja unheimlich teuer sein auch.
Ja, nun, ja, da geht es zum einen natürlich um die Forschung, aber oder das Experiment an sich, aber natürlich ist es auch schön, dass die die Überwinterer auf der Antarktisstation. 10 Leute bleiben ja über den Winter da.
Ach, so viele.
Und da musst du dir vorstellen, da kann ja in der Zeit auch keiner kommen oder und Essen liefern. Ja? Und somit haben die dann wenigstens frisches Obst und Gemüse. Ich denke, das macht eine ganze Menge aus für die Moral dieser Leute, die da 6 Monate im Dunkeln
Klar.
sitzen.
Klar.
Aber wenn wir uns mal weiter vorstellen, das ist ja auch eine tolle Aktion, um zu forschen, wie könnte denn das Leben in anderen Regionen aussehen, ja, in Regionen, die eben klimatisch anspruchsvoll sind oder im Weltall, ja, wie könnte man auf dem Mond oder auf dem Mars überleben?
Ich sag ja wieder mal hier Sci-Fi von dir.
Ja, ich meine, dieses Gewächshaus, es hat einen vollständig geschlossenen Luftkreislauf, inklusive einer Schleuse, durch die die Forscher das Gewächshaus betreten und verlassen. Und es hat einen geschlossenen Kreislauf mit Wasser. Und ja, das ist ja was, was man auch auf einem Mars aufbaut.
Ja, oder im Outback.
Oder im Outback, ja.
Eigentlich eine tolle Sache.
Und ja, dieser antarktische Winter ist natürlich dabei der optimale Härtetest für so ein Experiment, ja. Und da treten dann Probleme auf. Also der arme Paul Zabel hatte wohl in den vergangenen Wochen gleich etliche technische Probleme. Dann ist mal ein Regelungsventil im Kühlsystem ausgefallen, dann ist mal eine LED-Lampe kaputt gegangen, gab es mal Probleme mit dem Steuerungssystem. Und das sieht jetzt der Wissenschaftler auch gar nicht, ich werde wahrscheinlich tödlich genervt von, aber der sieht das gar nicht negativ, sondern er sagt, es ist echt eine wichtige Lernkurve, denn es ist ja wichtig, wenn man auf einem anderen Planeten ist, dann zum Beispiel, ja, dann muss man sich auch selber zu helfen wissen und wissen, wo können Probleme auftreten und wie repariert man dann auch wieder was. Ne?
Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob wir das noch erleben werden in unserem Leben, dass man auf anderen Planeten irgendwas baut, wo Menschen wohnen können. Ist doch immer wieder ein spannendes Thema, nicht?
Denke ich schon. Also ich bin da optimistisch. Wir erleben das noch.
Ja, Barbara, vielen Dank. Da hast du wieder mal unsere Fantasie in Gang gesetzt heute. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal, Trudi.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.